HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karwig, Ursula May und Christiane Hillebrand. Ganz herzlich willkommen. In der Hörbuchzeit geht es heute um eine mutige Frau, die Opfer der Nationalsozialisten wurde. Um den zukünftigen Präsidenten von Amerika, Joe Biden. Um die Frage, was es heißt, jung zu sein. Und wir beginnen mit einem Kultbuch aus Japan, das jetzt als Hörbuch vorliegt, die Chroniken des Aufziehvogels von Haruki Murakami. Diesen japanischen Autor Haruki Murakami mag man oder man mag ihn nicht. Es gibt ausgewiesene Fans und es gibt andere, die mit ihm nicht so viel anfangen können. Das Buch, die Chroniken des Aufziehvogels, ist ein Kultbuch aus den späten 90er Jahren. Es wurde neu übersetzt und zum ersten Mal ungekürzt als Hörbuch eingesprochen. Ursula May, Sie haben sich die mehr als 1700 Hörminuten angehört. Das macht man ja eigentlich nur, wenn man ein echter Fan ist, oder?
Ja, das stimmt. Also es war schon eine lange Zeit, die ich wieder mal mit Murakami verbracht habe. Das ist ja mehr als ein ganzer Tag, wenn man das en bloc hören würde. Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern auch in Portionen. Und ich bin tatsächlich ein großer Fan der Romane und der Hörbücher von Haruki Murakami. Das sind lange Erzählungen, in die man richtig eintauchen kann. Sie spielen in der Regel im heutigen Japan, aber es bricht immer wieder so etwas Seltsames, Unergründliches, Mystisches und auch Archaisches in diesen Alltag ein. Also negative oder auch nur verstörende Kräfte machen sich Raum, die sind unerklärlich, erklären sich manchmal im Laufe der Erzählung. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum manche ihn nicht mögen. Es passieren da einfach schon sehr seltsame Dinge im an sich wohlgeordneten Leben der Protagonisten. Das ist so eine Art japanische Variante von magischem Realismus. Und als Hörer muss man da einfach mitgehen und sich darauf einlassen. Und ich finde, auf jeden Fall schreibt Murakami sehr spannend. Also das ist für mich immer wieder ein großes Vergnügen, da einzutauchen in diese Welten.
Dieses Buch, die Chroniken des Aufziehvogels, war ja ein Kultbuch nicht nur in Japan, sondern auch bei uns in Europa, auch in Deutschland. Warum?
Also ich glaube auch deswegen, weil Murakami mit seinem Protagonisten Toru Okada einen Antihelden geschaffen hat. Das ist ein 30-jähriger, eigentlich sehr angepasster Mann, der auf ganz unaufgeregte Weise sein Leben als besserer Laufbursche in einer Anwaltskanzlei radikal ändert, seinen Job kündigt, seine Frau ist sogar damit einverstanden, er übernimmt den Haushalt und hat ansonsten erst einmal nichts vor. Also das ist gewiss auch ein Tabubruch gewesen, denn der klassische japanische Mann etwa der 90er Jahre, der hat ganz gewiss keinen Gefallen daran gefunden, Hausmann zu werden. Die Ansprüche der Gesellschaft waren damals auch noch mehr als heute andere, also Karriere machen, einen ordentlichen Beruf haben, gerne in streng hierarchisch organisierten Firmen wie einer Bank oder einer Anwaltskanzlei, also so einen richtigen, fest definierten Platz in einer Gesellschaft haben. Und dann passieren eben immer seltsamere Dinge. Der Kater verschwindet spurlos, Kumiko, seine Frau, nimmt Kontakt zu zwei Schwestern mit übersinnlichen Fähigkeiten auf, um diesen Kater erst einmal wiederzufinden. Die Ehefrau verschwindet dann spurlos und ein junges Mädchen wird zur Führerin von Okada in andere Welten, zum Beispiel in eine skurrile Perückenfirma. Und es gibt ganz viele Themen, die auch in anderen Romanen eine Rolle spielen. Also das Wasser zum Beispiel, ein leerstehendes Haus, ein Brunnen, der versiegt ist und der so eine Art Kraftquelle wird, wundersame Rettungen und eben Menschen, die das zweite Gesicht haben, also Dinge erahnen, erspüren und auch voraussehen.
Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass dieses Buch jetzt neu übersetzt wurde. Warum war das nötig?
Also das war sehr nötig. Murakami und andere asiatische Autoren wurden ja lange aus der englischen Übersetzung ins Deutsche übersetzt. Also ein Umweg, der der Literatur oft nicht gut getan hat. Und zum Glück für Murakami gibt es seit vielen Jahren die Frankfurter Übersetzerin Ursula Gräfe, die schon sehr viele Bücher von Murakami übersetzt hat und auch verantwortlich ist für den Murakami-Sound, den wir jetzt mit dem Autor verbinden. Mr. Aufziehvogel hieß die alte Übersetzung aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Grundlage war die amerikanische Übersetzung des Japanologen Jay Rubin, der sich deutliche Kürzungen erlaubt hatte, wohl auch um dem amerikanischen Lesegeschmack besser zu entsprechen. Und dann wurden auch noch einige Kapitel einfach mal umgestellt. Aus der Perspektive von heute ist sowas natürlich ein Unding. Und natürlich gehen auch viele Feinheiten verloren, wenn der Umweg über eine andere Sprache erfolgt. Die Chroniken des Aufziehvogels, der Titel, unter dem Buch und Hörbuch jetzt erschienen sind, kommt da einem fast vor wie ein ganz anderes Buch und es hat auch 250 Seiten mehr.
Jetzt haben Sie den Murakami-Sound erwähnt. Wie schafft es denn Ursula Gräfe, diesen speziellen Sound hinzubekommen?
Ursula Gräfe sagt, dass Murakami im Original für sie sehr japanisch klingt, trotz aller Kritik, die er auch im eigenen Land immer für seine angeblich verwestlichte Sprache erntet. Also, damit meint sie Murakamis zum Teil recht gediegene Ausdrucksweise, seine vorsichtigen, sehr sensiblen Dialoge zwischen den Figuren. Und auch der Rhythmus sei anders geworden, sagt Ursula Gräfe und nennt ein Beispiel. Schon ganz am Anfang steht in der alten Übersetzung ein Satz. Bei Ursula Gräfe sind es drei, wie im Original. Man sei verführt, aus dem Japanischen längere Sätze herauszufiltern oder zu gestalten, damit es sich halt nicht gleich am Anfang so abgehackt anhört. Denn wenn man wortwörtlich übersetzt, dann gäbe es manchmal, sagt Ursula Gräfe, sehr staccatoartige Sätze und die entsprechen dem deutschen Wohlempfinden nicht. Also wir hören mal hinein in den Anfang des Romans, wie er sich in der Lesung von David Nathan anhört.
Als das Telefon klingelte, stand ich in der Küche und kochte Spaghetti. Dabei pfiff ich die Ouvertüre zu »Die diebische Elster« von Rossini mit, die aus dem Radio ertönte. Die allerbeste Musik zum Spaghetti-Kochen. Um ein Haar hätte ich das Klingeln ignoriert. Meine Spaghetti waren fast gar und das Londoner Symphonieorchester unter der Leitung von Claudio Abbado strebte einem musikalischen Höhepunkt entgegen. Dennoch drehte ich das Gas herunter, ging ins Wohnzimmer und hob den Hörer ab. Womöglich war es ein Bekannter, der mir eine neue Stelle anbot. »Schenk mir 10 Minuten deiner Zeit«, sagte übergangslos eine Frauenstimme. Ich bilde mir ein ziemlich gutes Gedächtnis für Stimmen zu haben, aber diese war mir unbekannt. »Verzeihung, wen möchten Sie sprechen?«, erkundigte ich mich höflich. »Dich natürlich. In nur 10 Minuten können wir einander näher kommen«, raunte die dunkle, weiche Frauenstimme. »Näher kommen? Wie meinen Sie das?« »Gefühlsmäßig.« Ich reckte den Hals und spähte durch die Küchentür. Aus dem Spaghetti-Topf stieg weißer Dampf auf und Abbado dirigierte noch immer die diebische Elster. »Tut mir leid, aber ich bin gerade dabei, Spaghetti zu kochen. Könnten Sie später noch einmal anrufen?« »Spaghetti?« sagte die Frau erstaunt. »Du kochst vormittags um 10:30 Spaghetti?« »Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Was ich um wie viel Uhr esse, ist allein meine Angelegenheit«, entgegnete ich verärgert. »Stimmt auch wieder«, sagte die Frau trocken und ausdruckslos. Dennoch fiel mir eine leichte Veränderung in ihrem Tonfall auf.
Tja, ist schon merkwürdig, wenn man beim Spaghetti-Kochen mit Telefonsex konfrontiert wird. Also das ist schon ein bisschen eine seltsame Szene, direkt am Anfang des Hörbuchs von Haruki Murakami, eben in dem Sound, den Ursula Gräfe mit der deutschen Übersetzung geschaffen hat. Und sie hat auch insgesamt sprachlich viel verändert. Sie hat viele Nuancen herausgearbeitet, die Sprache subtil modernisiert. In der alten Übersetzung gab es ja schon viele damals zeitgenössische saloppe Formulierungen, die heute etwas in die Jahre gekommen wirken. Und die hat sie geglättet und präziser gemacht. Japanologen sagen über die neue Übersetzung, dass man auch viel mehr von japanischer Alltagskultur darin merkt. Also, dass die weitestgehend authentisch wirkt, so gut das eben möglich ist bei der Übertragung von einer Kultur in die andere. Und die japanische und die deutsche, da sind ja schon gewaltige Unterschiede.
Die Staccato-artige hat man schon auch ein bisschen rausgehört. Gesprochen hat der Schauspieler und Synchronsprecher David Nathan. Das ist ja unter anderem die Stimme von Johnny Depp im Deutschen. Wie gefällt er Ihnen?
Also es ist nicht das erste Mal, dass er Hörbücher von Haruki Murakami liest. Er macht das sehr gut, sehr nuancenreich. Wobei ich ihn vor allem in den Textstellen mit Dialoganteilen überzeugend finde. Von der Besetzung als Typus her finde ich ihn nicht in allen Passagen gut. Toru Okada, dieser junge Mann aus dem Roman, das ist ja ein äußerlich sehr angepasster Typ. Also der ist leicht zu verunsichern dabei und das äußert sich, das weiß vor allem seine Ehefrau, dass er immer zu bügeln anfängt, wenn ihn etwas verstört oder sehr beunruhigt hat. Also eine Person, die eben nicht laut und extrovertiert reagiert, sondern eher fein und verhalten. Eine Figur mit Abgründen, die aber nur sehr zart angesprochen werden. Und insofern ist David Nathan für meinen Geschmack etwas zu bodenständig in seiner Performance. Dieses zart Irrlichternde, was die Figur für mich auch hat, das deckt er nicht so ganz ab. Also wir hören noch mal hinein.
Beim Zähneputzen im Bad sah ich mir ins Gesicht. Seit meiner Kündigung waren 3 Monate vergangen, in denen ich mich kaum in der Außenwelt bewegt hatte. Ich pendelte praktisch nur zwischen den Geschäften, dem nahegelegenen öffentlichen Schwimmbad und unserem Haus. Außer bei meinen Ausflügen zum Kaufhaus Wako in Ginza und dem Hotel in Shinagawa hatte ich mich nie weiter von unserem Haus entfernt als bis zur Reinigung am Bahnhof. In den ganzen 3 Monaten hatte ich außer meiner Frau nur Malta Kano, ihre Schwester Kreta und Mei Kasahara gesehen. Meine Welt war wirklich klein geworden und schien kurz vor dem Stillstand zu stehen. Doch je enger sie wurde, je mehr sie stagnierte, desto mehr seltsame Menschen und Dinge tauchten auf. Als hätten sie die ganze Zeit über im Schatten gelauert und darauf gewartet, dass ich meine Bewegungen einstellte. So oft der Aufziehvogel in den Garten kam und die Welt aufzog, verstärkte sich das Durcheinander. Ich spülte mir den Mund aus und betrachtete mich noch eine Zeit lang im Spiegel. »Ich habe kein Bild«, sagte ich zu mir selbst. »Ich war 30 Jahre alt, mein Leben stagnierte und ich hatte noch immer kein Bild.«
Ja, David Nathan war hier zu hören mit seiner Version der Chroniken des Aufziehvogels von Haruki Murakami. Also wie gesagt, ich finde, er macht das grundsätzlich wirklich sehr gut. Aber für mich passt er vom Typus her nicht hundertprozentig in die Rolle.
Ganz herzlichen Dank, Ursula May. Wir sprachen über die Chroniken des Aufziehvogels von Haruki Murakami, erstmals direkt aus dem Japanischen übersetzt von Ursula Gräfe. David Nathan ist der Sprecher. Es sind 4 MP3-CDs, 28,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 34 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur. In Brasilien ist sie sehr bekannt und wird als Heldin verehrt. In Deutschland kennt sie kaum jemand, die deutsche Olga Benario. Sie war Kommunistin, Jüdin, die ihren Glauben aber nicht gelebt hat, Widerstandskämpferin und Friedensaktivistin. Sie wurde 1942 von den Nationalsozialisten in der Euthanasieanstalt Bernburg ermordet. Jetzt erinnert ein Hörbuch an diese mutige Frau, ein deutsch-israelisches Projekt. Ursula May hat sich das angehört. Ursula, wer war denn Olga Benario und warum ist sie in Brasilien so viel bekannter als in Deutschland?
Ich glaube, das liegt an ihrem wirklich außergewöhnlichen Leben. Also sie war die Lebensgefährtin eines brasilianischen Revolutionärs und hat auch deswegen in Brasilien eine größere Bekanntheit. Olga Benario wurde 1908 in München geboren und wurde mit noch nicht einmal 15 Jahren Mitglied der damals bereits illegalen kommunistischen Jugend in München-Schwabing. Ihr Vater war Anwalt und er hat sich vor allem immer für mittellose, arme Klienten eingesetzt und das hat sie wohl auch sehr geprägt. Olga Benario fiel schon früh durch besonderes Engagement und auch Mut auf, also zum Beispiel beim Flugblattverteilen oder bei der Organisation von Protesten. Sie ging dann 1926 nach Berlin, hat dort Otto Braun kennengelernt. Das war ein sehr erfahrener, aber durchaus recht militanter Kommunist. Und die beiden hatten eine sehr enge Beziehung, aber Olga Benario wollte nicht heiraten. Für sie war die Ehe eine bürgerliche Institution zur wirtschaftlichen Abhängigkeit von Frauen. Und dann hat sie mit einer sehr spektakulären Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Otto Braun, ihr damaliger Lebensgefährte, war wegen Hochverrats angeklagt. Und sie hat es geschafft, ihn mit einem bewaffneten Überfall aus dem Gerichtssaal in Berlin-Moabit zu befreien. Da konnten die beiden natürlich nicht in Berlin bleiben. Sie flohen nach Moskau, haben sich dann dort als Paar getrennt. Und Olga Benario war alsbald als Agentin in Diensten der Kommunistischen Internationalen unterwegs. Sie hat reiten gelernt, Fremdsprachen, mit Waffen umgehen. Und später hat sie dann auch noch eine Ausbildung als Pilotin und Fallschirmspringerin gemacht. Also wirklich eine interessante Frau.
Und wie kam sie dann später zurück nach Deutschland?
Also auch das ist eine Geschichte für sich. Sie wurde vom Direktorium der Kommunistischen Internationalen in Moskau ausgesucht, den legendären brasilianischen General einer Revolutionsarmee, nämlich Luiz Carlos Prestes, zu begleiten. Und zwar auf seiner Rückreise nach Brasilien, damit er nicht erkannt wurde unterwegs. Ja, und die beiden haben sich da getarnt als ein wohlhabendes portugiesisches Ehepaar in den Flitterwochen, sind mit dem Schiff nach New York gefahren, um dann von Miami zurück nach Brasilien zu fliegen. Und auf dieser Reise haben sich Prestes und Olga Benario dann wirklich ineinander verliebt. In Brasilien herrschte zu dieser Zeit eine Militärdiktatur und die von Prestes angeführte Revolution ist gescheitert. Das Paar wurde 1936 verhaftet. Und sie merkte im Gefängnis, dass sie schwanger war. Trotzdem verfügte der Polizeichef von Rio de Janeiro, dass man sie nach Deutschland abschob. Und da kam sie dann am 18. Oktober 1936 in Hamburg an. Sie wurde sofort verhaftet und nach Berlin gebracht. Sie war damals schon im 7. Monat schwanger. Und genau da setzt dieses Hörbuch ein. Also es beginnt 1936, protokolliert den Briefwechsel zwischen ihrem Lebenspartner Preschtsch und ihr. Und der saß zu dieser Zeit in Buenos Aires im Gefängnis. Also es hat sehr lange gedauert, oft bis die Briefe ankamen. Und sie sind auch so verfasst, dass sie durch mögliche und auch sehr wahrscheinliche Zensur gelangen konnten, weil da lasen immer natürlich Agenten mit. Und dazwischen gestreut sind in diesem Hörbuch Briefe der Schwiegermutter und auch immer wieder Gestapo-Protokolle, die akribisch den Verlauf der Haft oder eben neue Anweisungen festhalten.
Also Briefe spielen eine zentrale Rolle in diesem Hörbuch. Was genau zeichnet diese Briefe aus?
Also sie zeigen eine wirklich sehr mutige Frau, die den Glauben an sich und an ein gutes Ende der Strapazen nicht verlieren will. Sie bringt ja ihre Tochter im Gefängnis zur Welt, bekommt dann erstmal ein bisschen Schonung, aber da merkt man auch im Laufe der Briefe, wie zunehmend entrechteter das NS-Regime vorgeht, je länger die Haft dauert. Man hat sich zumindest am Anfang noch an damals gültiges Recht gehalten, aber das wurde dann auch bald aufgeweicht. Also wir hören einmal hinein in einen Brief, den Olga Benario an ihre Schwiegermutter geschrieben hat. Das liest Ute Kaiser, die auch das Konzept zu diesem Hörbuch gemacht hat.
Olga Benario an ihre Schwiegermutter Leocadia Preschtsch.
Berlin, 31. Januar 1937. Liebe Mutter, erst jetzt habe ich deine Briefe vom 1. und 9. dieses Monats erhalten. Du kannst dir wohl denken, wie ich mich darüber gefreut habe. Zuallererst will ich dir mitteilen, dass du nun Großmutter geworden bist. Am 27. November wurde die kleine Anita Leocadia geboren. Sie ist ein gesundes Mädchen und hatte schon bei der Geburt ein Gewicht von 3800 Gramm. Sie hat dunkles Haar und große blaue Augen. Das Kindchen entwickelt sich gut und sein Lachen verschönt mir meinen jetzigen Aufenthalt. Alles, was mir möglich ist, tue ich, damit der Kleine nichts abgeht. Ich nähre sie selbst und werde dies durchhalten, solange es eben geht. Ich selbst befinde mich in Schutzhaft, und zwar im Lazarett eines Frauengefängnisses. Bei der Geburt haben sich Komplikationen ergeben und lag ich ziemlich lang krank. Jetzt aber habe ich dies überwunden. Du fragst, wie oft du mir schreiben kannst. Nach der Gefängnisordnung steht mir alle 10 Tage ein Brief zu. Ich freue mich, dir nun laufend über das Kind schreiben zu können. Dich bitte ich, mir alles zu schreiben, was du über das Ergehen von Carlos erfährst, seit dem 23. September, dem Tage meiner Ausweisung aus Brasilien, bin ich gänzlich ohne Nachricht von ihm. Solange ich dort war, konnten wir uns einige Male schreiben. Ich habe ihm nach der Geburt der Kleinen einen Brief geschickt, aber bis heute noch keine Antwort von ihm erhalten. Schicke mir doch in deinem nächsten Brief eine Fotografie von Carlos, denn ich habe hier keine. Liebe Mutter, ich werde jetzt voll Sehnsucht auf deine Antwort warten. Mit den besten Wünschen für deine Gesundheit umarmt dich deine Tochter Olga.
Ja, Ute Kaiser hat gelesen mit viel Empathie, manchmal auch mit ein bisschen viel Druck in der Stimme. Sie ist keine ausgebildete Sprecherin, das hört man ein bisschen, und arbeitet hauptsächlich als Regisseurin. Aber es ist erstaunlich, wenn man diesem Hörbuch so zuhört, wie Olga Benario es doch immer wieder schafft, trotz dieser verzweifelten Situation eben nicht zu verzweifeln, auch sachlich zu bleiben in diesen Briefen. Nach einer Odyssee durch mehrere Konzentrationslager wurde sie schließlich nach Bernburg an der Saale gebracht, in einer von den Nazis dafür extra umgebauten Klinik schließlich vergast. Und mit Befremden hört man dann die Auszüge aus den Gestapo-Akten, die die Briefe von Olga Benario konterkarieren, Protokolle von Beamten, die frei sind von Empathie. Und diese Passagen, die liest Gabriela Bröschmann. Im folgenden Ausschnitt schreibt der Direktor des Frauengefängnisses an die Gestapo.
Berlin, 20. Januar 1938. Der Strafanstaltsdirektor des Frauengefängnisses an die Gestapo. Beifolgend übersende ich das Original des anstaltsärztlichen Zeugnisses für das Kind der Benario Preschtsch. Die Benario Preschtsch weiß nicht, dass das Kind morgen um 13 Uhr abgeholt wird.
Tja, so hört sich das an, wenn man die Akten der Verfolgungsbehörden liest. Also das war jetzt ein Auszug aus dem Hörbuch mit Briefen von Olga Benario und Auszügen aus den Akten der Verfolgungsbehörden. Immerhin hat die Schwiegermutter erreicht, dass wenigstens das Kind nach 14 Monaten freikam. Und die Tochter von Olga Benario hat tatsächlich überlebt. Also sie lebt noch heute in Rio und hat als Professorin für Geschichte gearbeitet.
Also sicherlich ein ganz bewegendes Hörbuch. Wie fällt Ihr Fazit aus, Ursula May?
Ja, das ist schon ein wirklich wichtiges Hörbuch, gerade zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Es ist eine wirklich mutige und erstaunliche Frau, diese Olga Benario. Und es ist gut und richtig, dass man an sie erinnert. Und es gibt im Hörbuch auch ein sehr gutes Booklet, in dem man die Hintergründe und die historischen Ereignisse sehr genau nachlesen kann.
Wir sprachen über die unbeugsame Olga Benario in ihren Briefen und in den Akten der Gestapo. Ute Kaiser ist zuständig für Konzeption und Regie. Die Sprecher und Sprecherinnen sind unter anderem Martin Molitor und Gabriela Börschmann. 19 Euro kostet dieses Hörbuch und erschienen ist es bei Nemo Records. Am 20. Januar findet die sogenannte Inauguration, die Amtseinführung des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerika statt. Joe Biden wird der 46. Präsident der USA. Inzwischen ist er 78 Jahre alt. Passend dazu stellen wir heute das Hörbuch Joe Biden, ein Porträt von Evan Osnes vor. Und bevor wir gleich darüber sprechen, was wir alles über Joe Biden erfahren, Dorothee Meyer-Karweg, erstmal die Frage, was können Sie denn uns über den Autor Evan Osnes sagen?
Also Evan Osnes ist Jahrgang 1976. Er hat in Harvard studiert, war dann lang China-Korrespondent und zwar von 2005 bis 2013 und hat zunächst für die Chicago Tribune gearbeitet und dann für den New Yorker. Und er erhielt mit Kollegen 2008 den Pulitzer-Preis für investigativen Journalismus und 2014 dann noch für ein Sachbuch über China, den National Book Award.
Wie nah ist Evan Osnes denn Joe Biden gekommen?
Ja, also neben normalen Recherchen hat er Joe Biden tatsächlich auch lang persönlich begleitet, oft mit ihm Gespräche geführt. Er hat aber auch mit Angehörigen und Weggefährten gesprochen. Also wenn man das Hörbuch hört, das klingt schon nach einer sehr intensiven Recherche.
Was erfahren wir denn über Joe Biden?
Also das Hörbuch beginnt mit etwas, was Joe Biden oft ertragen musste, nämlich ein Schicksalsschlag. Und der passiert, als er 45 Jahre alt ist. Da fällt er in einem Hotelzimmer in Ohnmacht. Er wacht erst 5 Stunden später und die Ärzte stellen dann ein Aneurysma fest im Gehirn. Das ist sehr schwer zu operieren. Es steht wirklich spitz auf Knopf. Und er liegt dann auch 3 Monate lang im Krankenhaus. Und das wissen wir ja viele. Das ist nicht das einzige Unheil seines Lebens gewesen. Das Schlimmste war wohl der Autounfall von 1972, bei dem er seine erste Frau und seine kleine Tochter verliert. Die kommen dabei ums Leben und seine beiden Söhne Beau und Robert werden schwer verletzt. Und dazu hören wir den ersten Ausschnitt. Gelesen wird das Hörbuch von Steffen Groth.
Biden war im Glauben an einen wohlwollenden Gott erzogen worden. Ich wollte nichts mehr über einen gütigen Gott hören. Keine Worte, kein Gebet. Keine Predigt konnte meinen Schmerz lindern. Ich hatte das Gefühl, dass mir Gott einen furchtbaren Streich gespielt hatte, und ich war wütend, schrieb er später. Es schien ihm undenkbar, seinen Posten im Senat anzutreten, aber Parteigrößen wie Mike Mansfield drängten ihn, es 6 Monate lang in Washington zu versuchen. Am Ende nahm Biden seinen Senatssitz ein, nicht zuletzt, weil er sich Sorgen machte, was aus seinen Söhnen werden sollte, wenn sich ihr Vater nicht erholte. Er legte den Amtseid neben dem Krankenhausbett seines Sohnes Beau ab, der den gebrochenen Fuß in einer Schlinge hatte. Sie hatten ihre Mutter und ihre Schwester verloren. Sie durften nicht auch noch den Vater verlieren, und deshalb quälte er sich morgens aus dem Bett.
Ja, das ist dann nicht der einzige Schicksalsschlag. Viele Jahre später stirbt der Sohn Bo dann auch noch an einem Hirntumor.
Also das sind wirklich viele, viele Schicksalsschläge. Mhm. Wie geht denn Joe Biden damit um?
Sie setzen ihm schon extrem zu, aber er rappelte sich dann immer wieder auf und machte weiter. Denn das erfahren wir auch über ihn. Es ist ein Mann, der einen sehr großen Ehrgeiz hat und schon als junger Mann das Ziel hatte, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. So steht es jedenfalls in dem Hörbuch. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Mythos, was man über künftige Präsidenten so sagt. Jedenfalls hatte er eigentlich ein ganz großes Handicap. Das weiß man ja auch. Er stotterte in seiner Jugend und das hat er nur mit sehr viel Beharrlichkeit und viel Übung überwunden. Mit anderen Worten, es ist ein Mann, dem nichts in den Schoß gelegt wurde, der sehr großen Ehrgeiz und sehr großes Durchhaltevermögen hat, aber auch schon mal die eigene Biografie etwas schönte und früher gar auch als aufgeblasener Aufschneider galt, der in Reden dann auch immer wieder peinliche Fehler machte. Auch davon hat man schon gehört. Inzwischen gibt er die Fehler und auch die frühere Arroganz aber zu. Und er war dann ja auch bereit, in die zweite Reihe zu treten, und zwar als Vizepräsident unter Barack Obama. Das ist ein Amt, mit dem man in den USA bislang wenig Meriten verdienen konnte. Also im Hörbuch heißt es von einem Politiker, der gefragt wurde, ob er Vizepräsident werden wolle, der soll gesagt haben, also er möchte eigentlich erst beerdigt werden, wenn er wirklich tot ist. Aber Joe Biden hat das dann gemacht und er wurde ein sehr enger Vertrauter von Obama und trat jetzt eben nochmal an mit 77 Jahren. Das ist ungeheuer, finde ich, dann nochmal den Präsidentschaftswahlkampf durchzustehen. Er hat es trotz der Gegenwehr Trumps nun wohl geschafft.
Also man erfährt eine ganze Menge über den Menschen Joe Biden. Was erfahren wir denn über Bidens politischen Weg?
Natürlich auch ein bisschen das, was in jeder Kurzbiografie steht. Also er studierte Jura, schloss nicht so gut ab. Er arbeitete dann als Anwalt, engagierte sich dann politisch für den Demokraten und war lange Jahre lang US-Senator für Delaware, nämlich von 1973 bis 2009. Und er versuchte sich zweimal vergeblich als Präsidentschaftskandidat 1988 und 2008. Politisch hat er sich einige Fehler geleistet. Die größten waren wohl, er war maßgeblich am sogenannten Violent Crime Control and Law Enforcement Act beteiligt von 1994. Das ist ein Gesetz, was gut gemeint war, aber seither viele Schwarze vor allen Dingen hinter Gitter gebracht hat. Und er stimmte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 der Resolution zum Irakkrieg zu. Eine Entscheidung, die er heute ebenfalls bereut, wie andere führende Demokraten auch. Also ist eine gemischte Bilanz. Und dazu hören wir auch noch einen zweiten Ausschnitt.
Neben dem Gesetz über die Verbrechensbekämpfung inspirierte der Grundsatz der persönlichen Verantwortung auch die Wohlfahrtsreform von 1996, mit der die Sozialleistungen des Bundes für die Armen begrenzt wurden, sowie neue, von Biden befürwortete Vorschriften für Privatinsolvenzen, die den Amerikanern die Entschuldung erschwerten. Bei den Personen an der Spitze der Gesellschaft wurden weniger strenge Maßstäbe angelegt, wenn es um Verantwortung und Rechenschaftspflicht ging. Bill Clinton hatte im Wahlkampf versprochen, als Präsident werde er die Gehälter von Spitzenmanagern begrenzen. Das wollte er erreichen, indem er die Möglichkeiten der Unternehmen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Managergehältern einschränkte. Doch in die entsprechende Gesetzesvorlage, die der Kongress nach der Wahl verabschiedete, fügten Clintons Berater ein Schlupfloch ein. Erfolgsprämien wie Aktienoptionen und Bonuszahlungen wurden von der Begrenzung ausgenommen. Die Folge war, dass die Managereinkommen rasant stiegen, weil die Unternehmen noch höhere erfolgsabhängige Vergütungen an ihre Führungskräfte ausschütteten. Biden bereute im Nachhinein, für dieses Gesetz gestimmt zu haben.
Also das war noch ein Gesetz, das gut gemeint war, aber im Nachhinein schlecht durchdacht war. Mein Fazit zum Text, es ist wirklich kein einseitiger Text. Man erfährt viel von den Höhen und Tiefen von Bidens Karriere und auch von seinem privaten Leben. Immerhin, sein wichtigstes Wahlziel hat er ja schon erreicht, die Präsidentschaft von Trump nämlich zu beenden. Trump schießt zwar weiterhin dagegen, aber ich bin mir sicher, am 20.01. wird Joe Biden der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Und da ist es ja gut zu wissen, mit wem wir es dann zu tun haben werden.
Auf jeden Fall. Gelesen wird der Text von Steffen Groth. Wir haben ihn jetzt hier zweimal gehört. Wie gefällt er Ihnen hier?
Also Steffen Groth hatten wir auch schon vor kurzem beim Hörbuch gehört, und zwar von Markus Rex, Eingefroren am Nordpol, also diesem Expeditionsbericht der Polarstern. Und Steffen Groth hat einen naturgegebenen Vorteil, nämlich eine sonore, tiefe Stimme, so ein bisschen heiser. Und er versteht es, und das ist wirklich gut, Spannung auch in so einen Sachtext zu bringen. Also er spielt auch ein bisschen mit Geschwindigkeiten, setzt Akzente mit Pausen, versteht es auch, diese wörtliche Rede gut rauszuarbeiten. Und auch das Wesentliche des Textes, das ist schon an sich ein gut geschriebener und spannender Text, aber durch Steffen Groth wird es ein wirklicher Hörgenuss. Und da das Ganze eine ungekürzte Lesung ist, kann ich das Hörbuch wirklich sehr empfehlen.
Ja, eine klare Empfehlung von Dorothee Meyer-Karweg. Ganz herzlichen Dank. Wir sprachen über Joe Biden, ein Porträt von Evan Osnes. Steffen Groth ist der Sprecher. Es ist eine MP3-CD, gut 5 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch beim Verlag DAV, der Audioverlag. Wie ticken junge Menschen von heute? Das interessiert vor allem Erwachsene, die manchmal einfach nicht verstehen, was ihre Kinder oder auch ihre Schüler so umtreibt. Was heißt es, jung zu sein? Das hat auch die norwegische Autorin und Comedian Lynn Skoba interessiert. Und sie ist losgezogen und hat die jungen Menschen einfach mal gefragt. Herausgekommen ist ein Hörbuch mit vielen Stimmen. Being Young heißt es. Und Ursula May hat es gehört. Ursula, sind das authentische Texte?
Also das sind Texte, die auf der Basis von vielen Interviews mit jungen Menschen entstanden sind. Aber es sind trotzdem fiktionale Texte. Also es sind Monologe, es sind Tagebucheinträge, es sind auch Gedichte, Kurzgeschichten, die Lynn Skoba da aus diesem Material gestaltet und aufbereitet hat. Und die haben dann ihre eigene Dramaturgie und Erzählhaltung. Also das wäre so mit authentischen Dokumentationen wahrscheinlich auch gar nicht so möglich gewesen, das so in eine Form zu gießen. Dieses Hörbuch ist ja auf der Basis eines Buchs entstanden. Das war in Norwegen ein Bestseller, vielfach ausgezeichnet. Im Buch gibt es 32 Kapitel, kürzer oder länger. Und diese Kapitel finden wir alle auch auf der Hörbuch-CD wieder. Für die Autorin markiert die Pubertät ja das Ende der Kindheit. Die Jugendlichen, die erleben diesen Wechsel als eine Ummöblierungsaktion, wie Lynn Skoba das nennt, für einen Umzug, den man nicht geplant und auch nicht gewollt hat. Also das finde ich eine ganz treffende Beschreibung eigentlich dieses Zustands. Es ändern sich Körper, es ändert sich die Gefühle und auch die Beziehungen. Und da wechseln sich immer wieder Aufruhr, Widerstand, Unruhe und erwachsenes Selbstbewusstsein ab. Ein kurzes Beispiel.
Die Erwachsenen sagen, wir sollten in ihre Reihen eintreten. Aber wenn es den Pastor nicht stört, huste ich ihnen was und bleibe erstmal noch eine Runde Kind.
Tja, interessant auch dieser Zusatz, wenn es dem Pastor recht ist.
Was sind denn das jetzt für große Themen, die da im Mittelpunkt stehen? Also klar, es geht wahrscheinlich um die Auseinandersetzung mit Eltern. Es geht vielleicht auch um die frühe Liebe, um Einsamkeit. Kennt man ja vielleicht aus der eigenen Jugend und Pubertät.
Ja, man kann sich da schon gut erkennen. Es ist halt wirklich ein sehr breites Spektrum. Also da ist die frühe unglückliche Liebe genauso vertreten. Also wenn der Bewunderte ein Mädchen einfach nicht wahrnehmen möchte, die Strategien, die sie dann entwirft, um doch noch Aufmerksamkeit zu erreichen. Das kommt zum Beispiel in einer Geschichte vor, die wir auch immer wieder in mehreren Teilen in diesem Hörbuch hören, die aber auch für sich alleine stehen können. Also es sind immer wieder Elemente, die dann immer wieder so aufblitzen. Hier ein Auszug.
Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk auf einem leeren Campingplatz an einem See. Und einmal war hier Sommer. Vor dem Kiosk stand eine Schlange und die Jugendlichen tropften vom Seewasser. Und alle hatten Sonne in den Augen und Krokanteis in den Mundwinkeln. Und einige sprachen Bergensisch oder jedenfalls mit westnorwegischem Akzent. Und du standest da, gleich vor mir in der Schlange, auf der Veranda, und dein Rücken sah aus wie so ein Felsen im Wasser, auf den die Sonne so schön scheint, zwischen den Schulterblättern. Es schmeckte nach Lolli und Lippenpflege, als du mich geküsst hast. Jetzt schmeckt alles nach Dreck. Es schmeckt nach Dreck, Winter und Sehnsucht. Mein Herz ist ein stillgelegter Kiosk. In einem Zimmer mitten in einem Wohnblock. Und es ist Winter.
Ja, das Mädchen verbringt eben die Ferien auf einem Campingplatz. Aber sie ist durchaus eine Außenseiterin. Also sie fühlt sich nicht so wie die anderen Mädchen. Die haben alle die schlankeren Figuren, die können auch lockerer mit Jungs umgehen. Also sie fühlt sich nicht wohl in der Rolle und trotzdem ist da diese Sehnsucht. Aber es geht den Jungs natürlich auch nicht anders. Also was hätte mancher so gerne einen anderen Körper oder einfach mal nicht nur so lange Füße oder einfach auch nur mehr Mut? Das Verhältnis zu den Eltern spielt eine Rolle. Es gibt auch viele Patchwork-Familien. Das ist für viele Jugendliche nicht so einfach. Oder es gibt auch die Ängste der eigenen Mutter.
Am vorigen Freitag hatte Mama Angst. Sie hatte Angst vor GHB, illegal verkauftem Schnaps, Hasch, das unten in Grünerlocker verkauft wird, K.O.-Tropfen, erwachsenen Männern, die Bier an Jugendliche verkaufen, Amphetaminen, Pillen, die sie nicht identifizieren kann, Wodka, Pulver, das Leute uns ins Getränk mischen, ohne dass wir es merken, der Drogenszene hinter dem Hauptbahnhof, Alkopops, Sixpacks, Schwarzgebranntem, unbekannten Freunden mit unbekannten Gewohnheiten, gestohlenem Rotwein, Schnaps in Limoflaschen und Leuten aus dem Westend oder den Satellitenstädten, die Sachen mitbringen, bei denen niemand weiß, was es ist. Mama hat auf Facebook gepostet, dass sie mit einer Freundin zusammen war. Sie hatte einen Stoffhut auf dem Kopf, der aussah wie ein Huhn, und einen Karton Rotwein auf dem Tisch. Wir waren im Kino.
Ja, also das war noch ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Being Young. Es ist ein wirklich sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Pubertätserfahrungen, die Linn Skåber, die norwegische Autorin, da zusammengestellt und zu einem Hörbuch montiert hat. Gewalt ist natürlich auch immer wieder Thema, prügelnde Väter, alleinerziehende Elternteile, die überfordert sind. Und dann aber auch immer wieder der eigene Körper und die Schwierigkeiten, damit umzugehen.
Es geht um die Themen junger Menschen und wir haben jetzt hier auch junge Stimmen gehört. Wen haben wir gehört?
Also es sind 11 verschiedene junge Leute, die diese Texte gesprochen haben und mit sehr viel Spaß, mit Enthusiasmus an der Gestaltung, das merkt man deutlich. Es sind überwiegend Kinder und Jugendliche, die auch schon in anderen Hörbuchproduktionen mitgebracht haben, also die zum Teil ein großes Maß an Professionalität mitbringen, aber nicht immer.
Die Autorin Linn Skåber ist ja Norwegerin und sie hat die Interviews in Norwegen gemacht, in Parks zum Beispiel, am Hafen oder auch in Cafés. Sind das jetzt typisch norwegische Geschichten?
Nein, es sind wirklich allgemeingültige Geschichten vom Erwachsenwerden mit all den grauen Zwischentönen, die da zu finden sind. Natürlich wird da auch von Kronen gesprochen, dem norwegischen Zahlungsmittel. Und meistens sind die Namen der Jugendlichen auch norwegische. Da ist auch viel vom Skifahren und Rodeln oder eben dem besagten Campingurlaub am Meer die Rede. Die haben mich dann schon öfter an Norwegen denken lassen, aber das sind natürlich Dinge, die in Deutschland genauso stattfinden. Also Being Young ist vor allem ein Hörbuch, das Jugendlichen Mut machen will, den ganz eigenen Weg zu suchen und dann auch zu gehen. Und dafür ist dieses Hörbuch tatsächlich auch eine gute Anleitung, ohne pädagogischen Zeigefinger, mit überzeugend gestalteten und montierten Texten.
Also alles in allem ein gelungenes Projekt.
Also ich finde schon, ich kann mir denken, dass es für Jugendliche auch sehr gut funktioniert. Die Geschichten bieten einfach viele Möglichkeiten, sich wiederzufinden. Mir als Erwachsener sind auch viele Situationen aus dieser Zeit wieder präsent geworden, auch wenn natürlich heute so manches anders läuft. Also die jungen Leute verständigen sich natürlich in diesem Hörbuch auch über Instagram. Die Probleme und Schwierigkeiten, die sind graduell sicher unterschiedlich, aber die Erfahrungen, die sind dann doch ähnlich.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Vielen Dank, Ursula May. Sie haben vorgestellt das Hörbuch Being Young, Uns gehört die Welt von Linn Skåber. Die Sprecherinnen und Sprecher unter anderem Leonie Lander, Julian Greis, Hendrik Kleinschmidt, Jule Hupfeld und viele andere. 2 CDs sind es, 2,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro und empfohlen ist dieses Hörbuch für Jugendliche ab 12 Jahren, erschienen bei Jumbo Goya Libre. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Für heute verabschieden sich Ursula May, Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand.